durch die Bibel. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Am Mikrofon Pastor Hugo Danke. Heute beginnen wir unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher, mit dem vierten Teil. Die Bibel, so betont Dr. McGee, ist wahrscheinlich das Buch, das am meisten verleumdet wurde, und zwar von allen Büchern, die jemals geschrieben wurden. Die Bibel wurde verunglimpft und verleumdet, so wie kein anderes Buch der Geschichte jemals diffamiert worden ist. Trotzdem hat sie buchstäblich Millionen von Menschen geholfen und sie hilft ihnen auch heute noch, und das seit vielen tausend Jahren. Ein Buch von dieser Art und mit einem solch gewaltigen Einfluss auf die Menschen verdient es sicherlich, sorgfältig beachtet und auch behandelt zu werden. Es wird zum Beispiel berichtet, dass Sir Walter Scott Lockhart bat, als er auf seinem Sterbebett lag, ihm etwas vorzulesen. Etwas verdutzt überflog er die Regale mit den unzähligen Büchern, die Walter Scott geschrieben hatte. Und dann fragte er ihn, welches Buch soll ich lesen? Worauf Sir Walter antwortete, welch eine Frage. Es gibt nur ein Buch. Bring mir die Bibel. Und das ist richtig, denn schließlich gibt nur ein Buch für jeden Menschen, der im Sterben liegt, den entsprechenden Trost. Aber auch das ist das einzige Buch für jeden Menschen, der richtig und der sinnorientiert leben will. Wir wissen, dass viele Menschen heute nicht mehr an der Bibel interessiert sind. Wenigstens so lange nicht, bis sie zum Ende ihres Lebens oder bis sie in ganz große Krisen oder Schwierigkeiten kommen. Die Bibel ist zwar ein wunderbares Buch, wo man reichlich Hilfe und Trost finden kann, aber auch in einer Zeit wie diese. Doch sie ist vor allen Dingen zuerst einmal ein Buch zum Leben. Und das auch in den stärksten Phasen unseres Lebens. Es ist ein Buch, mit dem wir unseren Alltag von heute begegnen können. Es ist das Buch, das uns den einzigen sicheren Weg zeigt, durch diese Welt zu gehen und sicher in der kommenden Welt anzukommen. Und davon bin ich überzeugt, betont Dr. McGee. Es ist also das einzige Buch, das uns fähig machen kann, den Schwierigkeiten des Lebens zu begegnen, sowie die Schläge unseres Lebens mutig hinzunehmen. Darum, die Bibel ist ganz anders als alle anderen Bücher. Aus der Geschichte wissen wir darüber hinaus, wie dieses Buch, die Bibel, große Männer beeinflusst hat und die wiederum auch die Welt beeinflusst haben. Darum erlauben Sie mir, dass ich Ihnen an dieser Stelle einige Ereignisse zitiere. So wird zum Beispiel von einem afrikanischen Prinzen berichtet, der nach England kam und dann ihrer Majestät der Königin Victoria vorgestellt wurde. Dann richtete der Prinz eine sicherlich sehr interessante Frage an die Königin und fragte, was ist eigentlich das Geheimnis von der Größe Englands? Königin Victoria nahm die Bibel und gab sie dem Prinzen mit den Worten, das, mein Prinz, ist das Geheimnis von Englands Größe. Und ich frage mich, so Dr. McGee, ob Englands Abstieg vielleicht mit der Tatsache zusammenhängt, dass sich England so weit vom Wort Gottes entfernt hat. So wird auch von dem Premierminister Gladstone, wahrscheinlich eine der größten Persönlichkeiten, die Großbritannien jemals hervorgebracht hat, Folgendes berichtet. Er erklärte seinen Mitarbeitern: Sie sagen, wir haben über die Angelegenheiten des Tages zu sprechen. Nun, tatsächlich gibt es nur eine Angelegenheit, und das ist das Evangelium. Denn das Evangelium kann und wird alles andere korrigieren. Und ich bin froh, sagen zu können, fuhr Premierminister Gladstone fort, dass fast alle Männer an der Spitze in Großbritannien Christen sind. Ich war 58 Jahre in öffentlicher Position und ich kann sagen, dass fast alle im Kabinett der britischen Regierung in diesen Jahren Christen gewesen waren. Und ich persönlich denke, dass ein Teil der Probleme, die wir heute in der Welt haben, kommt daher, dass wir zu wenig Christen an der Spitze haben. Zu wenig Christen, die Gottes Wort kennen. Michael Faraday, wahrscheinlich der größte Wissenschaftler zu Beginn des 19. Jahrhunderts, sagte einmal: Aber warum sollen Menschen einen Irrweg gehen, wenn sie dieses gesegnete Buch Gottes haben, das sie führen will und führen kann? Sir Isaac Newton, der berühmte Wissenschaftler, sagte: Wenn die Bibel wahr ist, wird die Zeit kommen, in der die Menschen reisen werden mit über 50 Meilen in der Stunde. Doch Voltaire, der französische Skeptiker, kommentierte dazu: Du armer Isaak. Er war wahrscheinlich verkalkt, als er diese Prophetie machte. Und das zeigt, was ein Bibelstudium machen kann aus einem, der ansonsten ein ausgezeichneter Wissenschaftler ist, soweit Voltaire. Es ist interessant zu beobachten, was einige von den früheren Präsidenten in den USA über die Bibel gesagt haben. John Adams, der zweite Präsident, sagte: Ich habe die ganze Schrift, so gut es ging, untersucht, sowie meine nächste Umgebung und meine begrenzten Möglichkeiten und mein geschäftigtes Leben es mir eben erlaubt haben. Und das Ergebnis ist, dass die Bibel das beste Buch in der Welt ist. Es enthält mehr von meinen kleinen Philosophien als die Büchereien, die ich jemals gesehen habe. Und diese Teile von ihr, die ich nicht mit meinen kleinen Philosophien in Übereinstimmung bringen kann, die verschiebe ich dann auf spätere Untersuchungen. Präsident John Quincy Adams sagte: Ich spreche als ein Mann von dieser Welt zu Männern dieser Welt. Und ich sage euch: Erforscht die Schrift. Die Bibel ist das Buch über allen anderen, das je gelesen werden sollte, in jedem Alter und in allen Umständen des menschlichen Lebens. Nicht um einmal oder zweimal durchgelesen und dann beiseite gelegt zu werden, sondern um in kleinen Portionen gelesen zu werden, und zwar an jedem Tag. Die Präsidenten der Vergangenheit waren fähig, die Probleme, die auf der Straße lagen, zu lösen. Jemand könnte nun möglicherweise einwenden, aber die Probleme waren damals auch nicht so kompliziert, wie sie heute sind. Dennoch, für diese Zeit waren sie es auch. Aber nicht nur England, sondern auch die Vereinigten Staaten haben sich weit vom Worte Gottes entfernt. Und je weiter das geht, desto komplizierter werden auch unsere Probleme werden. Zurzeit gibt es Männer in verantwortlichen Positionen, die sagen, dass es keine Lösung für unsere Probleme mehr gibt. Doch das stimmt nicht. Gott hat immer noch die Antwort. Und das ist der Grund, warum ich die Bibel in ihrer ganzen Vollständigkeit lehre, sagt Dr. McGee. Ich glaube, sie ist die einzige Lösung. Und offen gesagt, es ist besser, wir gehen zum Worte Gottes zurück. Ein anderer Präsident, Thomas Jefferson, sagte: Ich habe immer gesagt, und ich werde es auch immer weiter sagen, dass das sorgfältige Studium der Heiligen Schrift dazu führt, dass es bessere Bürger gibt, bessere Ehemänner und bessere Väter. Darüber sollte man heutzutage einmal nachdenken, wenn unsere Bürger die Städte zerstören, in denen sie leben, und die Scheidungsrate so rasant zunimmt. Und der Bibelkommentator Daniel Webster machte einmal die folgende Aussage: Wenn irgendetwas von meinem Stil oder meinem Gedanken gelobt werden sollte, dann sollte dieses meinen liebevollen Eltern zukommen, die schon sehr früh in mich eine große Liebe zur Schrift eingepflanzt haben. Wie aber ist es heute mit den christlichen Eltern? Und Webster machte noch eine andere Aussage und erklärte: Ich habe die Bibel viele Male gelesen. Ich habe nun die Gewohnheit, sie einmal im Jahr ganz durchzulesen. Es ist das Buch, das über allen anderen steht, sowohl für Richter wie auch für Geistliche. Mir tut der Mann leid, der nicht in ihr den Reichtum an Gedanken und Regeln für das Verhalten finden kann. Die Bibel, die ihren Anfang im Osten nahm, ist in orientalischer Weise bekleidet und sie geht durch die ganze Welt in einer familiären Weise. Sie geht in ein Land nach dem anderen, um Menschen zu finden, die ihr Leben nach ihr ausrichten wollen. Sie hat es gelernt, in Hunderten von Sprachen zu den Herzen der Menschen zu sprechen. Sie geht in den Palast, um dem Monarchen zu sagen, dass er ein Diener des Allerhöchsten ist. Und sie geht in eine ärmste Hütte, um dem Besitzlosen zu versichern, dass er ein Sohn Gottes ist. Kinder hören die Geschichten voller Wunder und Begeisterung, und die Weisen denken über ihre Gleichnisse des Lebens nach. Sie hat ein Wort des Friedens in der Zeit der Bedrängnis und ein Wort des Trostes in der Zeit der Verzweiflung, ein Wort des Lichtes in der Stunde der Dunkelheit. Ihre Weissagungen werden wiederholt in der Versammlung von Menschen und ihre Beratungen werden in das Ohr des Einsamen geflüstert. Die Bösen und die Stolzen zittern vor ihren Warnungen, aber für die Zerschlagenen und für die Bußfertigen hat sie die Stimme einer Mutter. Die Wüste und der einsame Ort sind durch sie fröhlich gemacht worden und das Feuer im Kamin leuchtet beim Lesen dieser oft gelesenen Seiten auf. Sie ist in unsere schönsten Träume hineingekommen. Und so haben Liebe, Freundschaft, Zuneigung und Hingabe, Gedenken und Hoffnung, diese schönen Kleider ihrer reichen Sprache, sie haben einen Atem von Weihrauch und Myrrhe angezogen. So beschrieb es einmal der Dichter Henry van Dyck. Die Bibel ist einzigartig. Aber in welcher Weise? Nun, ich denke, so Dr. McGee, dass die Bibel in vielfältiger Art und Weise das ungewöhnlichste Buch ist. Zum Beispiel hat sie eine zweifache Autorenschaft. Mit anderen Worten, Gott ist der Autor der Bibel auf der einen Seite und der Mensch ist Mitautor der Bibel auf der anderen Seite. Denn tatsächlich wurde die Bibel von ungefähr 40 Personen geschrieben und das während eines Zeitraums von mehr als 1500 Jahren. Einige von diesen Männern hatten von den anderen gar nichts gehört. Es gab also keine Absprache unter den 40. Zwei oder drei könnten zusammen gewesen sein, aber die anderen konnten gar nichts voneinander wissen. Und trotzdem haben sie ein Buch hervorgebracht, das die wunderbarste Kontinuität besitzt, und zwar von allen Büchern, die jemals geschrieben wurden. Die Bibel ist ohne Fehler. Jeder Autor drückte seine eigenen Gefühle in seiner eigenen Generation aus. Jeder hatte seine Grenzen und machte in seinem Leben auch seine Fehler. Zum Beispiel, welche Fehler machte doch der arme alte Mose? Doch als Mose den Pentateuch geschrieben hatte, da gab es irgendwie kein Fehler. Und darum sage ich, man kann sehen, dass es ein menschliches Buch ist und trotzdem ist es vor allen Dingen aber ein Buch Gottes. Es ist ein sehr menschliches Buch, geschrieben von Männern aus allen Lebensschichten, von Fürsten und von einfachen Menschen, von hochgebildeten und von sehr schlichten Menschen. Zum Beispiel schreibt Dr. Lukas ein fast klassisches Griechisch. Sein Griechisch war wundervoll. Aber Simon Petrus, der Fischer, schrieb auch in Griechisch. Doch sein Griechisch war nicht so gut. Und dennoch hat Gott, der Heilige Geist, diese beiden Männer benutzt. Er ließ sie genau ihre Gedanken ausdrücken, ihre Gefühle, und trotzdem herrschte der Geist Gottes darüber, dass Gott genau das sagen konnte, was er auch sagen wollte. Und das ist das Wunder der Bibel. Es ist also Gottes Buch. In der Bibel sagt Gott 2500 Mal, so spricht Gott oder so spricht der Herr. Gott hat es also sehr deutlich gemacht, dass er es ist, der durch dieses Buch spricht. Es ist das Buch, das ihnen ein neues und ein sinnerfülltes Leben vermitteln kann. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jeder kann ein Kind Gottes werden und dieses neue Leben empfangen, nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch unvergänglichen, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. So lesen wir es im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23. Es ist Gottes Reden zu den Menschen. Und wenn Gott jetzt gerade vom Himmel her sprechen würde, dann würde er sich sicherlich nur noch einmal wiederholen, weil er schon alles gesagt hat, was er in unserer Generation sagen möchte. Der Mensch erfährt wirklich nichts Neues, wenn er seine Tageszeitung liest. Und als die Menschen zum Mond fuhren, da entdeckten sie nichts, was nicht Gott schon zuvor gekannt hatte, als er uns die Bibel gab. Es ist der gleiche Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der gleiche Gott, mit dem wir es heute zu tun haben. Und die Bibel ist beides, göttlich und menschlich. In gewisser Weise ist sie wie Jesus Christus selber, der hier auf Erden wandelte und müde wurde und der sich dann an einem Brunnen setzte. Obwohl er Gott war, war er dennoch Mensch. Er sprach mit den Menschen und er verkehrte mit ihnen. Und so ist die Bibel auch ein Buch, das kommuniziert. Sie spricht zu den Menschen von heute, denn sie ist für Menschen, so wie wir sind, geschaffen. Die Bibel ist ein Korridor zwischen zwei Ewigkeiten, in welchen der Christus Gottes geht. Seine unsichtbaren Schritte hallen im Alten Testament wieder, aber wir begegnen ihm von Angesicht zu Angesicht im Thronsaal des Neuen Testaments. Es ist nur durch Jesus Christus alleine, der für uns gekreuzigt wurde, dass wir Vergebung für unsere Sünden und dass wir ewiges Leben finden können. Das Alte Testament ist in einem Wort zusammengefasst, und zwar Christus. Das Neue Testament ist in dem Wort zusammengefasst Jesus. Und die Summe der ganzen Bibel ist Jesus, der Christus ist. So sagt es einst Bischof Pollock. Woher aber wissen wir, dass die Bibel von Gott ist? Und das ist sicherlich eine gute Frage, sagt Dr. McGee. Und sie sollte nicht nur gestellt, sondern sie sollte vor allen Dingen auch beantwortet werden. Da ist zuerst einmal die Bewahrung der Bibel. Eines der objektivsten Beweise, das heißt eines von den äußeren Beweisen, ist die wunderbare Bewahrung der Heiligen Schrift. Wir erfahren, dass es einmal einen König im Alten Testament gab, und davon lesen wir im Buche Jeremia, der, als ihm das Wort Gottes gebracht wurde, ein Messer nahm und es in Stücke schnitt. Aber es wurde noch einmal aufgeschrieben, und so haben wir das Wort Gottes auch heute noch. Denn im Laufe der Jahrhunderte hat es immer wieder zahllose große Bibelverbrennungen gegeben. Heutzutage gibt es auch sehr viele Angriffe gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes. Vielleicht wurde sie in unserem Jahrhundert nicht so spektakulär verbrannt. Wir hielten uns dafür für zu zivilisiert. Dennoch will man heute das Wort Gottes per Gesetz aus unseren Schulen und aus vielen anderen Plätzen verbannen. Trotzdem sprechen die Leute von Meinungs- und von Religionsfreiheit. Dennoch, trotz allen Angriffen, die gegen die Bibel unternommen wurden, gibt es sie heute immer noch. Und natürlich ist sie nach wie vor einer der Bestseller. Vor Jahren war sie sogar noch der Bestseller, jedoch das ist sie heute nicht mehr. Und ich bedauere, dass ich das so sagen muss, erklärt Dr. McGee, aber es ist die Wahrheit. Da nehmen andere Bücher plötzlich den ersten Platz ein. Und das ist sicherlich auch ein Ausdruck unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Es zeigt, dass die Bibel nicht mehr jenen Platz bekommt, den sie einmal in der Geschichte und in dem Leben unserer Nation hatte. Trotzdem meine ich, dass diese bewundernswerte Bewahrung von Gottes Wort es wert ist, einmal darüber nachzudenken. Und da ist außerdem die Archäologie. Denn ein anderer Weg, durch den wir wissen können, dass die Bibel Gottes Wort ist, ist uns durch die Archäologie offenbart worden. Die Spaten der Archäologen haben viele Dinge hervorgebracht, die uns heute darlegen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Zum Beispiel bestritten Kritiker seit vielen Jahren die Verfasserschaft Mose vom Pentateuch. Der Grund, weil sie nämlich annahmen, dass in jener Zeit noch gar nicht geschrieben wurde. Aber heute hören wir niemanden mehr, der diese These vertritt. Und warum? Weil seit vielen Jahren die Spaten der Archäologen immer wieder entsprechende Beweise hervorgebracht haben. So sind auch die Stadt Jericho und ihre Mauern, die zusammenfielen, ein Beispiel dafür. Nun gibt es eine Debatte zwischen Miss Kathleen Kenyon und Sir Charles Marston, welche jene Einzelheiten betreffen. Aber es ist gut begründet, dass die Mauern zusammengefallen sind und von daher lasst sie miteinander debattieren über die Zeit und über die entsprechenden Einzelheiten. Das Wort Gottes ist gut begründet und auch hier, wie in vielen anderen Fällen, hat die Archäologie die Richtigkeit und die Fehlerlosigkeit der Bibel bewiesen. Auch viele Schriften, die gefunden wurden, bestätigen das. Es ist ziemlich interessant, dass, als die Jesaja-Rollen vom Toten Meer gefunden wurden, sich liberal denkende Theologen gefreut haben, weil sie dachten, sie hätten nun ein Argument, um die Bibel in Verruf zu bringen. Doch die Rollen brachten die Bibel nicht in Misskredit. Und so ist es still um die liberale Theologie geworden. Dies ist ein Bereich, in dem jeder einzelne weitere Forschungen anstellen sollte, weil wir hier nicht so ausführlich darauf eingehen können. Und da ist noch etwas, die erfüllte Prophetie. Wenn ich heute gefragt würde, so Dr. McGee, ob ich ein Argument sagen könnte, und zwar als endgültigen Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist, wissen Sie, was ich dann antworten würde? Ich würde auf die erfüllte Prophetie hinweisen. Sie ist etwas, dem man nicht ausweichen kann. Und die Bibel ist voll von erfüllten Prophezeiungen. Ein Viertel der Schrift war, als es damals aufgeschrieben wurde, noch Prophetie. Das heißt, dass sie Dinge ankündigte, die sich erst in der Zukunft erfüllen sollten. Ein großer Teil davon, tatsächlich mehr als die meisten Menschen denken, hat sich aber bereits erfüllt. Wir können uns viele Stellen ansehen, wo sich die Prophezeiungen also genau erfüllt hat. Und wir stellen fest, dass es viele örtliche Begebenheiten gab, die sich in der Zeit der Propheten erfüllt hatten. Zum Beispiel war Micha der Prophet, der Ahab gesagt hatte, dass, wenn er in den Kampf ziehen würde, den er geplant hatte, dann würde er in den Kampf getötet werden. Dagegen sagten Ahabs falsche Propheten ihm, dass er siegen und als siegreicher König zurückkehren würde. Und weil es ihm nicht gefiel, was Micha ihm sagte, befahl Ahab, ihn bei Wasser und Brot gefangen zu nehmen. Und er sagte weiter, er würde sich um ihn kümmern, sobald er zurückkommt. Aber Micha erklärte, wenn du zurückkommst, dann hat der Herr nicht durch mich gesprochen. Und der Herr hatte durch ihn gesprochen und Ahab kam nicht zurück. Er wurde in der Schlacht getötet und seine Armee wurde besiegt. Er hat sich sogar verkleidet, sodass gar keine Gefahr bestand, dass er sein Leben verlieren könnte. Doch ein feindlicher Soldat, so sagt es die Heilige Schrift, spannte seinen Bogen gerade aufs Geratewohl. Er nahm einen Pfeil und traf Ahab genau ins Herz. Warum? Weil Micha eine genaue Prophetie zuvor gegeben hatte. Davon lesen wir im ersten Buch der Könige, Kapitel 22. In einem anderen Fall sagt der Prophet Jesaja, dass zum Beispiel bei der Invasion der assyrischen Armee kein Pfeil in die Stadt Jerusalem hineingeschossen würde. So im zweiten Buch der Könige, Kapitel 19, ab Vers 32. Und das ist sicherlich interessant. Würden Sie nicht denken, dass von 200.000 Soldaten vielleicht ein Soldat seinen Bogen aufs Geratewohl hätte spannen können und einen Pfeil über die Mauer von Jerusalem hineingeschossen hätte? Nun, niemand tat es. Aber wenn ein Feind einen Pfeil in die Stadt hineingeschossen hätte, dann könnten wir sicher sein, dass Jesaja kein Prophet Gottes gewesen wäre. Aber er war einer, was sich auch dann durch die konkrete Erfüllung seiner Prophetie bewiesen hat. Und Jesaja sagte zum Beispiel, dass eine Jungfrau ein Kind gebären würde. Und das war 700 Jahre, bevor es buchstäblich erfüllt wurde. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einen letzten Beweis haben möchten, möchte ich betonen, dass es über 300 Prophezeiungen gibt, die das erste Kommen von Jesus Christus betreffen und die sich dann buchstäblich erfüllt haben. Als Jesus Christus am Kreuz hing und starb, gab es noch andere Prophetien aus dem Alten Testament, die sich noch nicht erfüllt hatten. So hieß es, sie gaben mir Essig zu trinken, im Psalm 69, Vers 21, oder dass Jesus sagte, mich dürstet, wie in Johannes Kapitel 19, ab Vers 28. Doch es ist eine erstaunenswerte Tatsache, dass Menschen so etwas gar nicht vorher erahnen können. Ich meine, es ist schon ziemlich spaßig, wenn wir die Wettervorhersage beobachten. Jedoch im Volk Israel musste ein Prophet ganz genau und präzise sein. Denn wenn er nicht genau war, dann wurde er als ein falscher Prophet zum Tode verurteilt. Gott hatte seinem Volk erklärt, dass sie fähig sein würden, einen falschen von einem wahren Propheten zu unterscheiden. Ein wahrer Prophet musste zuerst in die örtliche Situation hineinsprechen, so wie es Jesaja auch getan hatte. Wenn sich diese Prophetie erfüllt hatte, dann wussten sie, dass sie ihm vertrauen konnten, wenn er über zukünftige Dinge redete, so wie es Jesaja auch tat. Wir können heute darauf zurückschauen und wir können wissen, dass es sich tatsächlich so erfüllte. Und so gibt es viele andere Prophezeiungen. Zum Beispiel Tyrus und Sidon sind heute genauso, wie es Gottes Wort vor 2500 Jahren vorhergesagt hat. Auch Ägypten ist heute in dem Zustand, wie es Gott gesagt hatte. Dieses alles ist bewundernswert und die erfüllten Prophetien sind eines der größten Beweise, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Wir wissen, wir Menschen können gar nicht so genau sein. Menschen können so etwas nicht erahnen. Denn auch ein Wettermann täuscht sich ja bekanntlicherweise immer wieder. Und lassen Sie mich Ihnen sagen, dass nach den mathematischen Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung Menschen niemals so etwas prophezeien können. Denn angenommen, ich würde jetzt eine Prophezeiung machen. Und dieses soll nur eine Illustration sein. Also angenommen, ich würde Ihnen sagen, dass überall, wohin Sie morgen gehen werden, es regnen würde. Damit hätte ich eine Chance von 50%, dass ich richtig liegen würde, weil es entweder eintreffen wird oder nicht. Aber angenommen, ich füge dann hinzu, dass es um 9 Uhr morgens zu regnen anfangen wird. Das wäre ein weiteres ungewisses Element. Anfangs hatte ich noch eine Chance von 50-50. Aber jetzt habe ich höchstens noch eine Chance von 25%. Und für jedes weitere ungewisse Element, das hinzugefügt wird, reduziert sich die Chance, dass ich richtig liege. Nun angenommen, ich würde nicht nur sagen, dass es um 9 Uhr anfangen würde zu regnen, sondern erklären, dass es auch um 2 Uhr aufhört. Das bringt mich dann höchstens noch auf 12,5%. Können Sie sich vorstellen, welche Chance ich habe, richtig zu liegen? Weiter angenommen, ich füge 300 ungewisse Elemente hinzu. Dann habe ich nicht wirklich den Hauch einer Chance, noch richtig zu liegen. Trotzdem ist alle Prophetie im Worte Gottes ganz genau so eingetroffen. Die Bibel hat sich bewegt, also in einem Raum von absoluten Unmöglichkeiten. Und das ist für mich persönlich ein weiterer Beweis, dass es Gottes Wort ist, betont Dr. McGee. Ich habe nur wenige Beispiele von erfüllten Prophezeiungen hier aufgezählt, aber es gibt in Gottes Wort eine Prophezeiung nach der anderen. Und alle diese haben sich auch buchstäblich erfüllt. Nun aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, beenden wir für heute unsere biblische Betrachtung mit der Einführung zum Buch der Bücher. Und ich sage auf Wiederhören und Gott befohlen und lade Sie ganz herzlich ein, wieder einzuschalten, wenn es dann heißt Durch die Bibel von Dr. Vernon McGee. Unsere Sendung können Sie regelmäßig empfangen, also von montags bis freitags um diese Zeit. Die Hinweise auf die Wiederholung für diese Sendereihe entnehmen Sie bitte unserer Programmzeitschrift Antenne oder schreiben Sie uns. Und nun verabschiede ich mich von Ihnen und sage auf Wiederhören und Gott segne Sie. Ihr Hugo Danker.